Let's talk about Tech Baby, der offizielle Digitalisierungs- und Technologie-Podcast, powered by NTech Systems.
Hallo, jetzt kurz vor Weihnachten sind wir endlich wieder zusammen. Heute mal was ganz Besonderes, jetzt wo die besinnliche Zeit ansteht, wollen wir uns einfach nochmal den Moment nehmen, nochmal zurückgucken, nochmal darüber nachdenken, was ist eigentlich dieses Jahr alles so gelaufen, wen hatten wir eigentlich alles bei uns zu Gast und wen könnte ich mir dazu Besseres einladen als Alex. Hi, schön, dass du da bist.
Grüße dich. Ich freue mich, dass wir uns über das gesamte Jahr mal unterhalten dürfen und natürlich einen Rückblick machen können über uns, das, was in der Welt passiert ist und natürlich auch im Rahmen von Let's Talk About Tech Baby.
Wir haben uns ja heute drauf geeinigt, besinnliche Zeit, ne? Alles ein bisschen wohlig warm. Wir machen es wie bei jeder guten Familienfeier, wir reden nicht über Politik, nicht über Sport, ist auch besser in den aktuellen Zeiten. Aber lass uns wirklich mal drauf gucken, es ist ja eine irre Reise, die wir einfach jetzt gemacht haben. Ne? Hinter uns liegt jetzt wirklich schon Staffel 2 von Let's Talk About Tech Baby. Mir kommt es immer noch vor, als hätten wir quasi erst gestern damit angefangen. Und das Ganze hat jetzt wirklich einen schönen Lauf genommen und gerade wenn wir nochmal zurückschauen, wen wir eigentlich jetzt alles dabei hatten, gehen wir vielleicht chronologisch vor. Wir haben ja wirklich die Staffel dieses Mal begonnen mit KI und Innovation. Wie geht das überhaupt mit der Professor Dr. Annette Miller? Vielleicht kannst du uns da nochmal abholen. Worum ging es denn eigentlich in unserem allerersten Gespräch der Staffel 2?
Ja, ging um generell, wie man Innovation mit KI erreichen kann. Also das ist im Grunde genommen das Thema des Jahres, auch in allen anderen Bereichen der digitalen Welt. Wie etabliere ich KI? Wie kann ich damit zum Beispiel Geschäftsmodelle verbessern? Aber auch natürlich, wie es überhaupt möglich ist, damit natürlich das eigene Geschäftsmodell zu transformieren. Das war eine sehr interessante Folge, sehr grundsätzlich mit ihr, die auch, du kennst sie ja auch aus der Vergangenheit, ja über verschiedene historische Wege mit Hash und AI und so, die sie sehr schön das dargestellt hat, wie man das Thema quasi beginnend in die Organisation hereinbringen kann und dass man dafür einfach starten muss und natürlich dann Stück für Stück auch technische Exzellenz entwickelt. Und deswegen fand ich die Folge, ich auch unsere Zuhörer, sehr, sehr belebend, weil es erstmal den Einstieg in das KI-Thema hineinbringt. Wie fandest du es? Also, du hast sie ja letzten Endes interviewt und dahingehend natürlich befragt.
Ich bin natürlich sehr dankbar, dass sie sich die Zeit für uns genommen hat. Das ist ja auch alles andere als selbstverständlich. Und ich muss sagen, mir hat es natürlich auch sehr gefallen, wie du sagst, dass man einen schönen Einblick nochmal in das Thema hat, es nochmal auf einer ganz anderen Ebene bewertet, fern von, ich sag mal, dem klassischen Mainstream und wirklich mal sieht, Innovation bedeutet ja im Endeffekt, wie wir es auch in der Folge gesagt haben, dass man etwas Neues schafft, was vielleicht auf dem anderen aufbaut, aber so in der Form noch nie da gewesen ist. Und der eine oder andere da draußen hört das gerade und denkt sich, das schneidet sich doch so ein bisschen mit der KI. Und dem sage ich ja, exakt, hört gerne die erste Folge der vergangenen zweiten Staffel, da reden wir nämlich genau drüber. Aber Alex, du hast gerade ein schönes Wort gesagt, Exzellenz. Und wenn wir über Exzellenz nachdenken, passt es auch perfekt zur zweiten Folge. Da habe ich ja mit Thomas Schwarz von SmartOne gesprochen über Citizen Development und No-Code. Und da geht es ja im Endeffekt auch so ein bisschen drum. Ne? Ich möchte die Idee der Exzellenz eigentlich in die Abteilung hereinbringen und will da auch eine Plattform schaffen, dass wirklich ein kleines Tool innerhalb von Fachabteilungen geschaffen wird und dass die quasi ohne das große Einwirken der IT da sich selbst was aufbauen können damit so eine Exzellenz in einer Art Software darstellen, können damit voranschreiten und arbeiten. Aber auch da, so ein bisschen mahnend, auch das gehört ja immer zu Weihnachten, man muss ja auch den Finger heben, es ist ja nicht immer nur alles schön und alles Wünsche. Kommunikation ist, glaube ich, hier auch das ganz große Stichwort gewesen, da man einfach immer in Austausch doch auch mit der eigenen IT gehen muss, gerade um Themen wie Schatten-IT zu vermeiden.
Genau. Also bin Thomas ein sehr spannender Gast gewesen, bisschen konträr auch zu unserem eigenen Anbieten von Software. Wir programmieren ja selbst, wir haben jetzt nicht klassisch so starke No-Code, Low-Code-Ansätze, aber ist natürlich interessant, wie jemand, der ein Produkt anbietet, das sehr stark für die, Citizen Development Themen genutzt wird, wie er das sieht und wie er vor allem sagt, wofür es nicht geeignet ist. Das war ein ganz interessanter Punkt. Das heißt, es ist nicht die Lösung für alles, wie es auch teilweise vertrieblich verkauft wird, sondern es ist eine Lösung für Szenarien, wo man mit Mitarbeitern, die dann auch im Rahmen eines Regelwerks, Rahmenbedingungen, die gesetzt sind, die digitale Transformation vorantreiben kann. Es ist nicht die Lösung, wenn man sehr komplexe Systeme hat, die sehr interaktiv miteinander arbeiten müssen. Aber zum Beispiel zum Digitalisieren eines sehr einfachen Prozesses mit verschiedenen Schritten denkbar und anwendbar und da natürlich das Grundniveau an digitalen Veränderungen voranzubringen. Das fand ich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Gerade wenn man überlegt, das Map One in dem Fall nochmal zurückblickend, was die alles auch für Kunden haben, welche Szenerien da gemacht werden. Das ist in der zweiten Folge sehr, sehr schön auch rauszuhören. Und der Thomas auch als Typ, muss man fairerweise sagen, ist auch total offen und sagt, ja, ich stehe da auch offen und nicht konträr zu Individualsoftwareentwicklung, aber auch den aktuellen Trends wie künstliche Intelligenz und Co.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, das wird uns im anstehenden Jahr 2026 weiter begleiten. Es wird gewisse Bereiche geben, da wird es sinnvoll sein. Andere Bereiche, da wird es vielleicht auch ein bisschen außen vor bleiben. Wenn wir auf die nächste Folge gucken, IT-Compliance ist mehr als Cybersecurity, was TISAX und NIS 2 damit eigentlich zu tun haben, haben wir auch eine ganz, ganz spannende Folge mit Julius Gerhardt aufnehmen dürfen. Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen dazu, Alex. Wie fandest du die Folge?
Super. Also der Julius ist ja, wir haben ja im Rahmen eines normalen Artikels, die wir bei uns auch NTech Talk nennen, auch schon damals einen sehr in der Tiefe gerichteten Artikel geschrieben über solche Themen. Und im Podcast wurde das ja doch mal sehr anschaulich auf der Audi-Ebene gebracht. Heißt, Julius hat uns erklärt, was ist TISAX, was ist NIS 2? Ne? NIS 2, Besonderheit, die Folge wurde im März aufgenommen, da war das Gesetz national noch nicht verabschiedet. Jetzt vor kurzem hat der Gesetzgeber, gerade zu Nikolaus, ne, mal Geschenk an uns, wurde das Gesetz nämlich entsprechend in Deutschland quasi ausgerollt und ist somit jetzt in den nächsten 3 Monaten noch umzusetzen. Deswegen hat es absolute totale Relevanz für alle Unternehmen, die in diesem Reglement von NIS 2 für IT-Sicherheit und so weiter verantwortlich sind. Und das TISAX-Thema gerade darum hat eine besondere Bedeutung ja noch, weil es ja da um Sicherheit gerade im produzierenden Gewerbe, gerade in der Automobilbranche geht. Und das natürlich aktuell ich würde schon fast sagen, die gepeinigste Branche ist in diesem Jahr, die sehr stark unter dem Wettbewerb leidet, unter Zöllen und so weiter. Und deswegen auch gerade der Zeitgeist in so einer Folge rüberkommt. Die Bedeutung, der Julius ist ein super Typ, hat es sehr gut erklärt, hat durch TrustSpace, sein Unternehmen, da auch Software, aber auch natürlich Projektverantwortung und kann das Ganze exorbitant gut spielen. Und natürlich da die Themen auch sehr, sehr gut rausholen. Und deswegen ist diese Folge sehr praxisnah, würde sogar einen höheren Zeitgeistfaktor als zu Beginn im März, wo wir die Folge ausgespielt haben. Und deswegen reinhören. Und es wird, glaube ich, sehr, sehr spannend und zeigt einfach nur diese Vielseitigkeit des gesamten Security- und IT-Themas.
Als Episode 4 haben wir mit Merle Sandersfeld-Kelm sprechen dürfen über, kann man eine Sicherheitstechnik digital führen? Übrigens, kleiner Shoutout, Merle hat jetzt ihren eigenen Podcast auch auf dem Markt. Ist auch sehr schön zu sehen, dass das dann auch so ein bisschen Auswirkungen hat und läuft. Und die Folge fand ich ganz interessant, weil wir natürlich so ein bisschen den Split gemacht haben. Zum einen, sie hat die Firma des Vaters quasi nach und nach übernommen. Und zum einen ging es natürlich hier um den digitalen Aspekt, aber es ging eigentlich auch so ein bisschen um das Thema der Nachfolge. Ne? Wie ist das denn eigentlich für Sie, den Betrieb des Vaters zu übernehmen? Sind es große Fußstapfen? Wie kann man denn die Nachfolge eigentlich ordentlich regeln? Wie macht man den Übergang? Was bedeutet das für Sie als Person, aber auch für Sie als Geschäftsführerin im Unternehmen? Und das ist wirklich eine spannende Folge gewesen, auf die ich gerne hier auch nochmal extra verweise und wirklich jeden dazu einlade. Hört ruhig mal rein und geht natürlich auch gerne auf Ihren eigenen Podcast.
Ich glaube, er heißt Sicherheitsgeflüster.
Ich glaube auch, aber wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes.
Ja, perfekt, weil die Merle freut sich und vielleicht dürfen wir im nächsten Jahr auch irgendwann Gast sein. Wird man dann sehen. Übrigens, auch da wieder tolle Folge, finde ich, weil es zeigt einfach nur mal die Grundsätzlichkeit von Sicherheitstechnik, wie man so ein Unternehmen führt. Sie gerade auch als Frau, das ist ja ein wichtiges Thema auch für uns, ne? Wie kann eine Unternehmensnachfolge in dem Zuge, ne, von ihrem Vater, den sie übernommen hat, mit digitalen Produkten und Tools dahingehend reinkommen? Und da sie ja eine sehr sympathische Person ist, gibt es auch viele private und Details, über die ihr euch informieren könnt. Folge war ja auch in dem Fall, wie kann man eine Sicherheitsfirma auch digital führen? Und genau das wurde auch sehr, sehr gut dargelegt. Also vorher sehr, sehr spannend.
Ja, die darauffolgende Folge war mit Darius Gassemi von der Protforce GmbH, auch ein sehr spannendes Thema, finde ich immer noch. Da haben wir darüber gesprochen, dass Risiko ja mehr ist als ein Brettspiel. War ganz witzig, wir haben uns unterhalten über Strategien, über Risiken, was das Ganze eigentlich heißt, also in einen gewissen Kontext gesetzt. Und da ich ja weiß, Alex, du bist auch in dem Thema sehr bewandert. Was hat dir am besten gefallen an der Folge?
Auch wieder dieser etwas over-the-top-Blick. Das heißt, das Unternehmen berät ja relevante Großunternehmen, aber auch kleinere, in IT-Sicherheitsfragen, in Cyber-Security-Strategien. Und ein Brettspiel einfach mal zu betrachten als Blaupause für eine Strategie eines Unternehmens, das fand ich einfach grundsätzlich als Idee sehr, sehr spannend. Ne? Der Darius hat ja in diesem Zuge auch nochmal ein, zwei Punkte mitgegeben, wie man auch Strategien übertragen kann. Das heißt, häufig übernehmen wir so Spielstrategien, Kartenspielen, aber auch dem Risikospiel, mit dem du ja auch da quasi als Beispiel interagiert hast, ne? Dass man das sehr, sehr gut übernehmen kann für verschiedene Aspekte. Und das fand ich halt sehr, sehr clever auch, weil wir brauchen ja in unseren Podcast-Folgen sehr häufig vergleichbare Metaphern. Ne? Wenn wir nur über die Details sprechen würden, das ist teilweise sehr interessant für das Fachpublikum, aber dann für jemanden, der vielleicht in das Thema reinkommt, vielleicht zu komplex. Und da ist immer so eine Metapher sehr, sehr gut. Die war hier auch extrem stark da. Und Informationssicherheit, man sieht es ja, der Julius jetzt vorher auch schon als Thema gehabt, jetzt hier der Darius nochmal von Broadforce. Das ist einfach ein Zeitgeistthema. Neben KI würde ich sogar sagen, in diesem Jahr eines der Hauptthemen, weil Hacks, Insolvenzen durch Cyberangriffe, die wirtschaftliche Bedrohung des Gesamtmarktes, das auch so ein bisschen widerspiegeln, was wir in den Folgen, auch nachfolgend etc., damit auch darstellen wollen.
Ja, du sagst es. Und das Schöne ist ja, wir hatten es generell ja so ein bisschen davon, dass Informationssicherheit wichtiger sein wird denn je. Das war jetzt ein Thema 25. Wir alle wissen, 26 stehen noch andere Dinge an. Und ich glaube, gerade wenn es um Sicherheitskonzepte geht, die man entwickelt, dann hat man doch immer so ein bisschen das Thema, dass man digitale Risiken einfach proaktiv managen muss, weil wir im Endeffekt ja davon sprechen, dass ja, Unternehmer da draußen ihre Geschäftsziele ja langfristig sichern wollen. Und da fand ich wirklich, die Folge war eine spannende Ergänzung zu unserem bestehenden Portfolio.
Ja, hast du absolut recht. Es ist grundsätzlich so, wenn man den Darius anschaut, aber auch die nachfolgende Folge, also die wir hatten, wo es um E-Mailing, Domain-Sicherheit geht, kann man genau diesen Tenor weiterziehen. Das heißt, ich habe meine eigene Domain, das vielleicht wichtigste Gut meines Unternehmens. Kunden kennen nicht unbedingt meine Marke. Sie kennen vielleicht nur die Domain, ne? Kennen vielleicht nur das, was sie im Browser vielleicht entsprechend irgendwo anklicken. Und das haben wir im Juni mit dem Daniel Strauß von Nick Manager, der auch ein Produkt hat in dem Rahmen für Domain-Sicherheit, Prüfung, von Domain-Risiken, Mailversand etc. Da und haben genau über diese Thematik dann auch gesprochen. Das bedeutet, wie kann man im B2B und B2C-Umfeld halt das garantieren, dass Mails, die immer noch ein extrem wichtiger Teil meiner Kommunikation sind, transaktional, wie aber auch als Beispiel in der reinen Kommunikation absichern und wie sichert das auch gegenüber meinem Unternehmen? Ja, Wirtschaftlichkeit, aber auch natürlich eine gewisse Sicherheit ab. Und das war sehr, sehr spannend. Daniel ist auch bekannt als der Mann mit dem Schwert. Ich weiß nicht, das kann man bei LinkedIn auch mal schauen. Das heißt, wenn er irgendwo auftritt, hat er so ein riesiges Eisenschwert dabei, ne? Also wie ein Ritter. Und möchte damit quasi highlighten, ne? Sicherheit quasi in so eine bildliche Metapher rüberzubringen und diese Story dann zu erzählen, dass auch da entsprechende Sicherheit in so einem relativ einfachen Thema wie der Webseite, der Domain, dem Mailversand dann abgesichert werden muss. Und das war in der Folge sehr, sehr spannend da. Hast du was aus der Folge mitgenommen mit dem Daniel?
Na, so einiges, ne? Vor allem sein Kontakt, über den wir auch alle sehr dankbar sind. Er hat ja auch vollkommen recht, was ihr in der Folge besprochen habt, dass die Inbox wirklich einen echten Impact hat. Da kann man sich die Zahlen ja in der Folge gerne nochmal konkret anhören. Aber ich fand es bemerkenswert, dass wir heute in der Welt, in der wir ja eigentlich in der Unternehmenswelt ja, uns mittlerweile platziert haben, eigentlich an einer E-Mail-Flut leiden, dass du gar nicht mehr weißt, wo soll ich denn mit diesen ganzen Informationen hin? Ne? Ist das für mich relevant? Wie mache ich mich da irgendwie noch, ich sag mal, besonders in Anführungsstrichen? Wie stelle ich denn gewisse Informationen deutlicher dar? Und ich finde, er hat da sehr, sehr gute Ansätze und auch Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, um noch deutlicher zu machen, trotz Informationsflut, trotz absoluten Mail-Overhead, Die E-Mail bleibt ein wichtiges zentrales Tool, das wir in dieser Gesamtkette gar nicht wegdenken können, weil es eben doch vielleicht wichtiger denn je sein könnte. Fand ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz.
Genau, und noch einen Zusatz zu der Folge mit dem Daniel vielleicht noch dazu. Was ich sehr interessant war, dass einfach Mail, obwohl es so lange in dem Punkt totgeschwiegen war, es wird benutzt ja angeblich keiner, nie den Volumen, die wir dort verschicken, weniger geworden. Das heißt, Multimilliarden Mails, die da rumgeballert werden im Netz, das ist wirklich unglaublich und zeigt einfach die Bedeutung dessen. Und es wird Mail, zu Beginn des Internets hat es das ja gegeben, es gab es vor zig Jahren, jetzt gibt es das und auch in Zukunft wird es das geben, weil es einfach ein de facto Standard ist. Und das legen wir auch da nochmal und damit auch die Sicherheitsthemen nochmal sehr, sehr deutlich dar. Im Juli habe ich, das war eine Folge, in der ich involviert war, nochmal auch für die Zuhörer, der Alex und ich sind ja quasi in einem Sparring immer unterwegs. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, zu teilen, suchen wir uns Termine natürlich selbst aus. Na, wenn wir sagen, das ist ein interessanter Gast, den möchte ich jetzt nehmen, dann machen wir das, stimmen uns ab. Bei manchen ist es halt auch vielleicht urlaubsbedingt etc. Und beim Knut kenne ich persönlich aus der Vergangenheit, gerade eher im vertrieblichen Bereich, auch Aufbau von Marken im Gaming, digitale Distribution von Textil, aber auch Merchandising-Artikeln. Daher kommt sein Wissen und seine Erfahrung. Und da haben wir quasi über den Punkt gesprochen, Digitalisierung von Fan-Merchandise. Und das war sehr interessant. Wie kann man quasi den digitalen Vertrieb, das Merchandising von Fanartikeln im weitesten Sinne, das kann Gaming sein, Bands, alles, was ihr euch in irgendeiner Form vorstellen könnt, so gestalten, dass ich de facto on the fly ad hoc generieren kann, verteilen kann und sag jetzt mal, wenn ich selber eine Band habe, nächste Woche meine 50, 60, 70 Artikel da liegen habe, ohne dass ich selber eigentlich irgendeine Produktions-, aber auch eine digitale Verteilungsmatrix habe. Ich nenne es jetzt mal im Vergleich, das ist der Flyer-Alarm-Ansatz für Fanartikel jeder Art, T-Shirt bis Tasse bis was auch immer ihr euch vorstellen könnt. Und das haben wir so ein bisschen erklärt im Rahmen seiner Marken, hat verschiedene, Brandbow, Fantech etc., gibt es verschiedene, und der Bedeutung von Beginn an des Gaming-Bereichs, wie sich Szenen entwickeln hin zu diesem die Idee, wie man die Verteilung und den Produktionsprozess automatisiert und digitalisiert bekommt.
Ja, du hast es gerade gesagt, ne? Ich meine, es gibt ja verschiedenste Lizenzmarken, wir kennen die alle, ob Stranger Things, Harry Potter, K-Pop-Bands, ne? Um das ein bisschen greifbarer zu machen für alle, die gerade zuhören, alleine jetzt im Jahr 2025 wurde der Umsatz mit T-Shirts alleine in Deutschland, was diesen ganzen Bereich angeht, auf 4,28 Milliarden Euro geschätzt. Ne? Das muss man einfach nochmal sacken lassen. Und wenn man dann überlegt, wir haben mit einer Person gesprochen, mit dem Knut Jochen Bergel, der eigentlich genau das dann bedient, ne? Dieses Fan-Merchandise, digitale Tools, Print-on-Demand, datengetriebene Plattformen, ja, all das, das hilft ja wirklich, wie es Alex gerade gesagt hat, jeglicher Brand, jeglichen Creator, Merch zu produzieren, im Endeffekt zu vertreiben und auch zu vermarkten. Also all das hast du schon wieder in einem Part und hast die Kette damit eigentlich abgefrühstückt. Deshalb auch aus meiner Sicht eine sehr interessante Folge. Und ja, man wird, glaube ich, auch ganz gespannt sein, wohin geht die Reise eigentlich für Fantech, für Brandbau. Weil ich glaube, gerade wenn wir jetzt überlegen, ne, bekannte Popkultur-Labels, sei es auch Star Wars, Marvel, Zelda, die haben ja alle in den nächsten Jahren noch was vor. Und der Merchandise wird sehr wahrscheinlich gar nicht scheitern. Und in ein paar Tagen ist Weihnachten, wer weiß, ne, vielleicht passiert ja noch das ein oder andere.
Da anmerken dazu, wir haben, weil der Knut eine sehr starke Verbindung zur Gaming-Szene hat, der Gaming-Markt ist aktuell relevanter als Kino, als bestimmte Textilmarken und so weiter. Das heißt, gerade da die Distribution, aber auch natürlich andere Punkte dabei, haben eine Wertschöpfung, die man überhaupt erstmal in die Digitalisierung bringen muss. Clans sind digital etc. Und das ist ein Punkt, den wir auch in der Folge hervorheben, der sehr, sehr deutlich wird. Weil ein T-Shirt von kann es Fan sein von irgendwem. Das ist mittlerweile ja relativ frei. Deswegen sehr, sehr spannend. Ich überleite und gebe dir das dann auch gleich mal zur nächsten Folge. Mhm. Im August hatten wir ein Gespräch mit Dr. David Hanisch von Hattenbacher Partner und haben dort über verkaufsstarke Webseiten gesprochen. Du hast ja die Folge gemacht, Alex. Was waren so deine, ja, ich würde sagen, deine Takeaways? Das hier, das habe ich mitgenommen. Das würde ich auch jedem raten, der eine Webseite betreibt und vor allem, der es vielleicht speziell im B2B-Kontext machen möchte.
Genau. Vorab sei gesagt, wir haben jetzt die Halbzeit erreicht. Ne? Wir sind bei der Hälfte der Episoden des vergangenen Jahres. Auch das erstmal noch Chapeau an uns. Muss man auch noch mal kurz sacken lassen. Ja, für mich war eigentlich das größte Learning oder der größte Punkt, den ich mitgenommen habe, Websites gewinnen einfach als zentraler Vertriebskanal immer weiter massiv an Bedeutung. Das darf man auch gar nicht so unterschätzen. Auch da hatten wir von Deloitte ganz interessante Zahlen, dass 77% der B2B-Führungskräfte in diesem Jahr die digitale Transformation eigentlich als den kritischsten Punkt für den eigenen Unternehmenserfolg verstanden haben. Und dass gerade, wenn man sich überlegt, eine Website im B2B ja eigentlich nicht unbedingt der Anker, das natürlich auch, aber es ist immer so das allererste, was du von einem Unternehmen siehst, das du vielleicht noch gar nicht kennst. Also ich höre vom Unternehmen ABC, ich google nach denen oder ich gehe halt in das Large Language Model meines Vertrauens, suche nach dem Unternehmen und als allererstes wird mir natürlich die Landingpage im weitesten Sinne angezeigt und die muss mich überzeugen. Ich habe immer eine gewisse Spanne, da habe ich ja mit dem David drüber sprechen dürfen, wie lange die Aufmerksamkeit ist, was eigentlich überzeugt, was so die Kernpunkte sind, auf die ich gucken muss. Es gibt natürlich immer wieder, ne, wir kennen das, typische Fehler. Es gibt aber auch klare Erfolgsfaktoren, die immer noch funktionieren. Es gibt strategische Ansätze. Wir haben drüber gesprochen, wie wichtig ist eigentlich das richtige CMS. Ne? Man braucht eine Strategie vor der Technologie. Man braucht aber trotz allem auch Sichtbarkeit. Man braucht ja die SEO, die Suchmaschinenoptimierung. Und man muss auch einfach wissen, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Wen will ich denn erreichen mit meiner ganzen Webpräsenz? Weil ich kann das Tollste darstellen, das beste Wissen platzieren. Wenn das meine Zielgruppe nicht erreicht, dann wäre es natürlich ein bisschen schade. Ja, und so haben wir eigentlich drüber gesprochen, wie gerade er das auch in seinem Unternehmen macht. Und ja, so ist quasi die Folge zustande gekommen, in der wir drüber gesprochen haben, wie eigentlich verkaufsstarke Websites im B2B aussehen müssen. Und so hat sich die Folge im Endeffekt dann gestaltet.
Ich finde da noch einen wichtigen Aspekt, weil in der Folge wird ja auch viel drüber gesprochen, über die Standardmaßnahmen. Also wie kriege ich meine Webseite ready to fit, verkaufsfertig, performance-stark? Erstaunlich fand ich immer dabei, dass er sagt, viele machen das nicht. Und das ist einfach ein Punkt, den will ich nur mitgeben, ey Leute da draußen, optimiert eure Webseiten. Ihr wollt ja damit Geld verdienen, primär, gerade B2B, vielleicht ist, oder zumindest eure Marke toll repräsentieren. Und macht das. Und da gibt es einige Punkte, auch in der Folge, wo der David da ganz, ganz tolle Ideen hat. Deswegen mitnehmen, reinhören und quasi den August quasi nochmal genießen. Ja. Ich überleite nochmal zum nächsten Punkt, weil wir haben jetzt die nächsten drei Folgen sind alle von dir, Alex, ja aufgenommen. Das heißt, du hast da die meiste Arbeit reingesteckt und die Zeit mit den Gästen verbringen dürfen. Und gerade September-Bereich, da haben wir zwei Folgen gespielt. Mhm. Einmal den ersten Teil der Folge mit der Michaela Weiß, die vom Medienleuchtturm kommt, ist. Und dort habt ihr über das Thema Medienkompetenz gesprochen. Kleines privates Highlighting von mir. Ich bin ja auch Vater von einem 7-jährigen Sohn. Ne? Und Medienkompetenz ist ein Thema, das fängt so langsam jetzt auch in der Schule an. Ne? Das ist also direkt für mich da gewesen. Super spannendes Thema. Und generell aber in der Breite für Erwachsene im jugendlichen Alter, aber auch weit hinaus bis rüber zu meinen Eltern als Beispiel, ist Medienkompetenz ein dauerbrennender Thema. Und ihr habt euch die Frage gestellt, was ist Medienkompetenz und wer trägt die Verantwortung? Mhm. Finde ich super spannend, weil es betrifft eigentlich jede Altersgruppe. Und ob du jetzt Kinder hast, wo du als Eltern die Verantwortung übernehmen musst, ob du im Erwachsenenalter für dich selbst, vielleicht auch für deinen Partner oder später das Ganze machst, fand ich das sehr, sehr interessant. Was sind für dich die Hauptpunkte gewesen in dem ersten Teil mit der Michaela?
Werbung.
IT-Inventar im Chaos? Excel-Listen, die keiner mehr versteht? Zeit für Inventory 360. Eine Plattform, die alle IT-Assets sichtbar macht. Für volle Übersicht, absolute Kostenkontrolle und weniger Fehler. Inventory 360. Ordnung in der IT. Erfolg im Business. Mehr erfahren unter www.inv360.de.
Werbung Ende.
Ja, du sagst es, ne? Ich meine, wir haben den Podcast damals ins Leben gerufen. und haben gesagt, wir wollen über Digitalisierung und Technologie sprechen. Jetzt haben wir auch gehört, heute in dieser Staffel hatten wir wirklich den Fokus so ein bisschen, ja, ich sag mal, auf das Menschliche, was auch dabei spielt. Und während wir die Folgen so nach und nach aufgenommen haben, kam uns ja auch die Idee, wir reden viel auf einer gewissen Ebene, aber wir reden eigentlich gar nicht über die Basis. Und wenn wir über Medienkompetenz nachdenken, ist es vielleicht das allerwichtigste Kernkriterium, das jeder von uns ja beinhalten sollte. Und du hast es gerade schön gesagt, du bist Vater, der eine oder andere in dem Podcast hier ebenfalls. Und ich glaube, Michaela würde uns direkt reingrätschen von der Seite, natürlich mit einem Lächeln auf den Lippen und sagen, ja, ihr habt recht, aber das Thema muss ja schon viel früher angesetzt werden. Das muss ja schon in der Kita anfangen. Und deshalb kann ich auch hier nur sagen, bitte hört euch die Folge an. Es war mir wirklich ein Fest und vielen Dank auch an Michaela, dass sie sich dafür bereit erklärt hat. Wir haben ja tatsächlich zwei Folgen aufgenommen. Und in der ersten, wie du es gesagt hast, ging es vor allem so ein bisschen darum, was ist denn Medienkompetenz eigentlich? Wer trägt die Verantwortung? Genau. Und ich fand es schön, dass sie das auch klar gemacht hat, dass Medienkompetenz gerade heute eigentlich alles andere ist als eine Kür, sondern eigentlich die Grundvoraussetzung geworden ist, dass ich mich zum einen sicherer, zum anderen kritischer und zum dritten kreativer durch mein eigenes Leben in der digitalen Welt bewegen kann. Ich bin jetzt die Generation, wenn du so möchtest, ne? Bei mir war der Gameboy natürlich ganz cool. Wir haben relativ früh gelernt, wie kannst du so ein Ding quasi aufmachen? Was kannst du sonst damit machen, wenn du da ein bisschen Arbeit reinsteckst? Die Frage ist dann natürlich, wie ist das denn heute mit den Kids und was passiert danach? Das ist ja auch so alles die Idee. Und irgendwo zwischen all dem, du hast Social Media Feeds, KI-generierte Inhalte, klassische Lernmaterialien. Die Kinder und die Jugendlichen stehen einfach da wirklich extrem unter Druck und haben diese gesamte komplexe Medienlandschaft und müssen ja auch verstehen, wie gehe ich denn damit um? Wie hinterfrage ich das denn? An wen kann ich mich denn wenden? Und all diese Fragen haben wir versucht, in dieses Gespräch oder in zwei dieser Parts reinzuquetschen. Und wenn wir jetzt mal auf die erste Folge gucken, fand ich es einfach wirklich toll. Wir haben wirklich darüber angefangen, ja, Medienkompetenz, was versteht man, ne? Vom Kita-Alter bis ins Erwachsenenalter. Die Kernfrage, wer trägt denn jetzt eigentlich die Verantwortung, wie du schon gesagt hast? Haben das die Eltern, weil wir sind ja verantwortlich für alles und jenes und sind auch immer schuld? Sind es die Lehrkräfte, die natürlich in der Regel auch immer Schuld tragen? Sind es die Plattformbetreiber, die sich ordentlich wegducken und sich freuen, dass Eltern und Lehrkräfte sich da ein bisschen den Kopf gegeneinander knallen? Oder die Politik, die sich am Ende irgendwo in dem ganzen Gesamtgefilde auch befindet. Ein ganz, ganz spannender Ansatz. Hört gerne mal rein, weil Michaela ist wirklich, ja, eine absolute Top-Profi in dieser Geschichte. Sie ist, um das vielleicht auch noch kurz zu erwähnen, was sie angeht, sie ist ja selber Medienpädagogin und sie hat sich quasi dem ganzen Thema auch verschrieben. Das heißt, sie steckt da auch wirklich sehr, sehr tief drin und macht das wirklich nonstop, 24/7. Das ist ihr Thema. Und wirklich spannend, gerade auch, weil diese Folge, ihr merkt es ein bisschen, ich sag mal, mehr auf den Austausch, die Kommunikation Wert gelegt hat, kann man da natürlich auch noch dazu sagen, ich fand es toll, dass sie eben auch praktische Beispiele gegeben hat, warum Ausprobieren so wertvoll ist. Also nur ein kleines Beispiel, sie geht gerne in Kindergärten und da gibt es, natürlich fällt mir jetzt der Name nicht ein, etwas mit Bee, also etwas mit Biene. Das ist quasi ein Spielzeug, mit dem kann man programmieren lernen. Man bewegt die Biene einfach durch einen kleinen vorgegebenen Garten, also wirklich eine Biene mit Fernsteuerung. Und die läuft quasi durch so einen Garten durch, von der Blume zur Blume, läuft links und rechts. Und das sind eigentlich die absoluten Grundlagen des Programmierens, ne? Dass du sagst, okay, ich gebe das ein, dann passiert das, wenn, dann sonst. Und das fand ich einfach eine tolle Sache, ne? Weil es nochmal den Blick öffnet und klar zeigt, egal wie das Thema jetzt vielleicht heiß gekocht wird und wer das kann, wer das nicht kann, wenn wir dort ansetzen bei den Kindern und das spielerisch vermitteln, dann hat das ja jetzt schon einen riesengroßen Mehrwert, weil diese Kinder werden rausgehen und vielleicht Interesse dafür entwickeln.
Finde ich ganz toll, dass man auch hier sieht, ne, wir sind ein Technologieunternehmen, ein Softwareunternehmen, aber haben so ein breites Themenspektrum. Ne? Medienkompetenz, wie gesagt, betrifft jeden. Und genauso auch wie das nächste Thema. Ne? Also wenn wir jetzt verlassen jetzt den September, gehen mal in, oder andersherum, wir gehen in den Endteil vom September, wir hatten ja zwei Folgen gespielt. Genau. Und dort den Maximilian Pönel vom IT-Unternehmertag getroffen, primär du, und quasi über das Event, aber auch das Kernthema Networking im IT-Mittelstand gesprochen, die Bedeutung von Präsenzevents, die Bedeutung generell vom Netzwerken, wie man in Austausch kommt, egal ob es jetzt um Geschäfte geht, aber auch Branding oder auch generell in der Ideenfindung, Nachfolgethemen etc., dass das ein ganz, ganz wichtiges Kriterium ist für den Mittelstand, dass der da auch eigentlich sogar herkommt, wenn man es genau betrachtet. Du warst ja, ich weiß nicht, ob letztes oder vorletztes Jahr auch beim IT-Unternehmertag selbst da gewesen. Und in der Kombination mit der Folge, wie siehst du das? Gerade Networking, die Thematik und die Bedeutung auch da vielleicht nochmal des IT-Unternehmertages bezogen, gerade auf diese Folge nochmal.
Ja. Ja, du sagst es. Dieses Jahr habe ich es leider nicht geschafft, aus terminlichen Gründen. Letztes Jahr war ich vor Ort beim IT-Unternehmertag in Frankfurt und habe den Max kennengelernt und uns war ganz schnell klar, wir müssen unbedingt eine Folge gemeinsam machen und das Thema einfach mal besprechen. Er selbst ist ja Mitbegründer und Organisator des IT-Unternehmertags, was quasi die führende Plattform für den aus mittelständischer IT-Unternehmen in Deutschland geworden ist. Finde ich auch eine wirklich schöne Entwicklung, die es da gab. Ja, uns wurde ganz deutlich, gerade in der IT-Abteilung ist der Austausch auf Augenhöhe was extrem Wichtiges. Und wir hatten wirklich ein schönes Gespräch darüber, was zum Beispiel Führungskräfte auch vom modernen Fußball wiederum lernen können. Deshalb auch da ein kleiner Hinweis, ne? Eintracht Frankfurt-Fans gibt es überall und gerade in der aktuellen Zeit. Auch scheitern lernt man vielleicht sogar mehr als aus den Siegen. Nee, aber wir hatten es so generell drum. Ne? Was ist denn eigentlich der IT-Unternehmertag? Wie ist die Entstehungsgeschichte? Was sind vielleicht auch Unterschiede zu klassischen IT-Kongressen? Auch wichtig nochmal zu erwähnen. Wir sprachen generell aus seiner Sicht mal über die aktuellen Trends der Mittelschicht, ne? Von Digitalisierung, KI, Security, aber eben auch, was leider halt heute auch noch so ist, Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit, wie geht es eben weiter? Auch so ein bisschen über die veränderten Rollen von IT-Dienstleistern, also was gibt es da eigentlich für neue Geschäftsmodelle, was ist denn mit Cloud, was bedeutet Plattformisierung, wie sind Services? Und wir haben halt insbesondere den Fokus drauf gelegt, dass der Wert des persönlichen Austausches nicht unterschätzt werden darf. Es gibt natürlich solche und solche Netzwerke, das ist klar, ne? Gerade Netzwerk oder Networking-Communities, bei denen man sagt, ja, eine E-Mail hätte es getan, die kennen wir, glaube ich, alle. Aber hier, muss ich sagen, ist ein deutlicher Unterschied, weil du kommst zu deiner Peer-Group und dann kommt auch das sogenannte Peer-Learning wiederum ins Spiel. Du kannst Best Practices aufnehmen, du kannst Synergien herstellen und du kannst wirklich im Austausch dir auch mal Gedanken drüber machen, dass das Problem, das du in deiner eigenen Bubble hast oder vielleicht gar nicht bemerkt hast bisher, vielleicht auch andere haben. Und gerade dadurch wird ja so ein synergetischer Effekt draus. Fand ich immer eine ganz schöne Sache. Und ich glaube, gerade dafür ist der IT-Unternehmertag hervorragend geeignet, weil es eben kein klassischer Kongress ist, sondern eine echte Community-Plattform. Und da hast du wirklich Inhaber dabei, du hast Geschäftsführer dabei, Entscheider. Und all diese Personen, ich habe es eingangs gesagt, haben einen Austausch auf Augenhöhe plus einen schönen Input. Beispielsweise war ja jetzt auch ein Ex-Bundesliga-Schiedsrichter dabei, der sehr viel über Resilienz gesprochen hat, sehr viel darüber, wie das eigentlich für Manager sinnvoll ist, das alles zu transferieren. Ja, und so ist es eine schöne Folge geworden, die unser Portfolio ebenfalls wunderschön ergänzt hat.
Genau. War auf jeden Fall auch etwas, wir sind ja ein Remote-Only-Unternehmen, wo auch Präsenz, ne, wir nochmal selbst auch erneut drüber nachdenken, ne, wie man das nutzen kann etc., trotzdem in Austausch kommt, sich mit Menschen treffen kann etc. Das ist sicherlich auch ein Thema, das wir nochmal für uns selbst als NTech Systems mitnehmen werden. Die Folge im Oktober, die zweite Folge mit der Michaela, bezog sich ja auch nochmal auf den Part der Medienkompetenz und speziell auf Fake News. Also, wie erkenne ich Fake News? Ich glaube, ne, wir sollen nicht über Politik sprechen, gerade dieses Jahr mit den Dingen, die in Amerika passieren, den Dingen, die global passieren, vielleicht auch im Rahmen von Israel, die Kriege, die natürlich in digitaler Form geführt werden, ist das Thema Fake News auch noch gebunden durch KI als Thema, eins der wichtigsten Themen ever. Also muss es wirklich sagen. Wie werden Informationen verteilt? Wie kann ich überhaupt erkennen, durch die immer besser werdenden Bildgenerierungen, was ich denn überhaupt da sehe? Ist es real? Ist es nicht real? Wie kann ich das vor allem auch dann Personen erklären, die mit der Mediennutzung anfangen? Egal welchen Alters. Und das fand ich eine sehr spannende Thematik. Und man sieht, das kann man jeden Tag in der Zeitung aufschlagen. Man muss sich das ja bei bestimmten Nachrichten, Zeitungsartikeln und so weiter ja auch immer in der realen Welt noch nachfragen oder hinterfragen und dann da die Themen immer wieder neu bewerten. Deswegen spannende Folge, fand ich persönlich. Viel mitgenommen, auch dann nochmal in dem Zuge. Und gerade auch für die Zuhörer, glaube ich, ein extrem spannender Mehrwert, gerade wegen der zeitlichen Relevanz.
Ja, du sagst es, Michaela Weiß vom Medienleuchtturm. Wir hatten ja wirklich gemerkt in der ersten Folge, wir haben so einen immensen Redebedarf. Das Thema ist so brisant und du kannst so groß drüber reden. Da haben wir wirklich gesagt, wisst ihr was? Wir machen noch eine zweite Folge. Und dann haben wir das Thema quasi gesplittet. Du hast es gerade schön gesagt, in der Folge ging es eigentlich eher darum, so Fake News erkennen, Desinformation entlarven. Das war so ein bisschen das Hauptthema. Wir haben natürlich darüber begonnen, nochmal über den Stand der Lehrer zu sprechen. Auch nochmal aufgenommen, was wir in der ersten Folge gesagt haben, Thema Verantwortung, wo man das eigentlich wirklich sieht und wer denn eigentlich in dem Ganzen wirklich in der Pflicht sitzt. Und man kann es, glaube ich, hier ein bisschen kurz spoilern. Die Politik dürfte da einiges mehr machen. Und wenn es nur ist, dass sie weniger Barrieren aufbauen, sagen wir es mal so, mehr in der Folge, gerne reinhören. Nee, aber tatsächlich fand ich spannend, dass wir in diesem Teil ein bisschen drauf eingegangen sind, was sie quasi konkret auch macht. Ne? Also sie hat verschiedenste Projekte, arbeitet da mit vielen Schulen und Kitas zusammen. Da gibt es auch den Blickwechsel e.V., die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, auch das Fraunhofer Roberta, damit man diese gesamten medienpädagogischen Inhalte einfach breiter und wirksamer in die Gesellschaft tragen kann. Und ganz konkret, ich hatte es ja gerade schon mit der Biene so ein bisschen angesprochen, da geht es dann auch übers Coding. Es gibt auch Stop-Motion-Filmproduktionen, jetzt wo Weihnachten ansteht. Jeder von euch kennt ja wahrscheinlich noch hier Nightmare Before Christmas ist ja auch so ein Stop-Motion-Ding. Ne? Da hat man Kindern dann quasi auch gezeigt, wie kannst du diese Technik quasi selbst nochmal nachmachen, um dich ein bisschen an das Thema ranzubringen. Auch die ganzen Trainings zu Fake News-Sensibilisierung. Ne? Also wie kannst du das eigentlich zum einen vermitteln? Wie kann das Kind zum anderen dafür sensibilisiert sein, das zu verstehen? Das vielleicht auch zu Hause den Eltern mal zu erklären. Ne? Weil wegen Papa, Papa, der Prinz aus Zamunda will dir gar keine 10.000 Millionen Dollar schenken.
Muss man vielleicht sehr gut.
Ne? Nee, aber ich fand es toll, weil wir in der Folge wirklich dann doch nochmal so ein bisschen den Fokus geändert haben und das eher in die Richtung ging, dass wir sagen, du vermittelst ja nicht nur das Wissen, sondern eigentlich musst du auch ganz dringend die Freude vermitteln. Ne? Selbstbestimmter Umgang mit digitalen Werkzeugen. Das ist ja nicht alles eine Herausforderung, nicht alles immer ein Risiko, nicht immer alles schlecht. Die Frage ist nur, wie kann ich das sinnvoll für mich einsetzen? Wie macht es mir Spaß? Wie integriere ich das in mein Leben? Weil sind wir mal alle ehrlich, so wie wir hier sitzen und wahrscheinlich auch der Großteil der Hörerschaft, wir alle haben heute Smartphones, die Dinger sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, aber das gute alte Nokia 3210 hat trotz allem irgendwo noch einen Platz in unserem Herzen, aber gut, ja, ich spreche mal den Stab, ich bin ja jetzt auch 37, der eine oder andere vielleicht noch zwei, drei Länze länger auf dieser Welt, ich erinnere mich auch noch gut an eine Zeit, wie es davor war. Ne? Auch das ist ein Umgang mit Medien, den wir ja vielleicht der eine einfacher, der andere schwerer, irgendwie auch lernen mussten. Und wenn es heißt, ne, deine Bildschirmzeit ist für heute vorbei, dann geht's ins Bett ohne Essen.
Man sieht an der Themenvariation, unser Let's Talk About Tech Podcast, Technologie, Digitalisierung. Man könnte jetzt sagen, da müsste man eigentlich viel mehr in die Tiefe gehen. Aber wir sehen das eher als rudimentären Ansatz. Ne? Hier, die Oberfläche, die ganzen Randbereiche, das, was vielleicht am Tellerrand da nur schneidet, aber viel mehr Leute dann auch interessiert, abzudecken, das ist von uns ein Wunsch. Wir, der Alex und ich, würden uns natürlich immer auch freuen, wenn es einen Wunsch aus der Hörerschaft gibt für ein Thema. Das ist ein Punkt, den wir einfach so spiegeln wollen. Also wenn es da Wünsche gibt, einfach schreiben an uns, an zum Beispiel podcast@antechsystems.de, wäre eine Möglichkeit, aber per LinkedIn, aber auch über andere Kanäle unserer Art, also per Kommentar auf bestimmten Podcast-Plattformen, alles mögliche. Einfach mal die Idee reingeben. Wir sind offen und bewerten das dann, weil davon leben wir. Und wir sehen ja auch hier im Rahmen unserer Themen, dass das sehr breit sehr viele Zuhörer auch dahingehend interessiert. Im November haben wir die Folge der Wert des Mitarbeiters gehabt. Das war eine interne Folge, also ohne Gast. Da haben der Alex und ich gesprochen, ne? Das heißt, nochmal genau dieses Thema, der Wert des Mitarbeiters vom Kostenfaktor zum wertvollen Asset. Es ist exakt das geworden. Also, warum sind Mitarbeiter so viel wert? Was sind sie eigentlich? Das eigentliche Gold des Unternehmens. Wie muss man sie befähigen? Und welche Möglichkeiten muss man auch mit Schulungen der Befähigung, je nach Thema, je nach Branche, damit aus dem Mitarbeiter das Beste gedeihen kann, dass er die beste Performance geben kann, aber dass er auch mit Spaß, mit intrinsischer Motivation das Ganze perfekt für das Unternehmen leisten kann. ist ein sehr spannendes Thema, auch mit hohem Zeitgeist-Faktor, glaube ich, weil aktuell die Diskussion in der Wirtschaft, diese destruktive Haltung in der Gesellschaft und auch in den Unternehmen, egal ob es jetzt wirtschaftliche, politische oder sonstige Gründe hat, ne, da sehr, sehr wichtige Punkte mitbringt. Und wir natürlich sagen wollen, hey, der Mitarbeiter ist immer noch das höchste Gut. Technologie ist ein Faktor, der ist da, das braucht man. Das ist genauso wichtig wie ein ordentliches Produkt auf den Markt zu bringen. Aber ohne die Mitarbeiter wird es nicht gehen. Und genau das erklären wir hier in sehr, sehr guten 40 Minuten.
Und du sprichst es ja an. Technologien kommen und gehen, aber was bleibt, sind oft die Mitarbeiter. Im Best Case. Ne? Und ich meine, wir haben ja auch drüber gesprochen, wie kann man eigentlich auf diese, wie kann man Erfahrungswerte schaffen? Ne? Wie bleibt denn eigentlich das Wissen im Unternehmen? Wir haben über lebenslanges Lernen gesprochen als Basis für Wissensmanagement. Wir haben auch drüber gesprochen, wie können denn Unternehmen eigentlich Mitarbeiterpotenziale entdecken? Wie kann man das quasi auch auf Neudeutsch benchmarken? Und wie kann man vor allem individuell fördern, damit man im Endeffekt ja mehr Mitarbeiterzufriedenheit hat und auch eine Wertschöpfungskette irgendwie aufrechterhält? Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ja, ganz nette kleine Folge geworden mit ein bisschen Impact. Und genau, so kamen wir dann eigentlich auch zur letzten Folge des Jahres. An der Stelle auch nochmal vielen herzlichen Dank an David Kaselow, der sich bereit erklärt hat, mit uns so ein bisschen drüber zu sprechen, was ist denn eigentlich IT-Beratung? Und wir haben über sein Buch gesprochen, IT für Anfänger. Und ja, ich muss sagen, das war auch wirklich ein schöner Abschluss des Ganzen, weil wir uns wirklich nochmal auseinandergesetzt haben, wie kommt man eigentlich zu dem Thema, was sind denn so diese klassischen Schnittstellen, diese Herausforderungen, die du in jedem Unternehmen siehst, gerade in der IT-Beratung. Und auch hier, eigentlich ist das fast, ja, ich sag mal, wie ein bisschen gescriptet. Ne? Man hat jedes Thema, das wir im Jahr so hatten, ein bisschen mit drin gehabt, alles so ein bisschen umrissen. Und ganz klar wurde, du Alex, das Problem in den Unternehmen ist ganz, ganz selten die Technologie. Es ist der Umgang mit der Technologie. Ich sage jetzt mal, es ist die Medienkompetenz, könnte man auch sagen. Und es ist ganz, 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 ganz oft das Thema Kommunikation. Wie nehme ich das Thema und schaffe das so, dass andere das verstehen? David nennt sich ja selbst den IT-Dolmetscher und ich finde, das ist der passendste Begriff, den man finden kann. Ich kenne es ja aus meiner eigenen Historie, irgendwo in der Welt gefangen, im Schattenreich, zwischen all den Nebeln und Dünsten, zwischen IT, zwischen Sales, zwischen Marketing. Es werden ja oft Begriffe genommen, die stehen dann einfach so im Kontext, der eine versteht das, der andere versteht das. Aber das Ganze zu übersetzen, nochmal in anderen Rahmen zu stellen, nochmal wirklich die zwei Schritte zurückzugehen, von außen drauf zu gucken, vielleicht nochmal in eigenen Worten zu wiederholen und zu merken, ah, Moment, wir rennen eigentlich alle schon in dem Unternehmen, was ja eine gute Sache ist, aber vielleicht schaffen wir es mit besserer Kommunikation, dass alle auch dieselbe Richtung und dasselbe Ziel haben, das ist dann, glaube ich, umso wichtiger. Deshalb auch sehr schön das Buch, das er jetzt im Endeffekt mit, ich glaube, 9 Co-Autoren geschrieben hat, IT für Anfänger, sei auch hier nochmal kurz erwähnt. Verlinken wir natürlich auch alles gerne in den Shownotes. Ist wirklich hervorragend, weil es sich genau solchen Themen annimmt. Was ist eigentlich KI? Was ist Coding? Was ist Programmieren? Wie wichtig ist auch Women in Tech? Kleiner Ausblick, da wird es auch nächstes Jahr nochmal eine Extra-Folge mit David geben, die übrigens jetzt auch mit Podcast groß ins Spiel eingeht und uns schon gefragt hat. Aber ich fand es einfach wirklich schön, weil man dann sieht, dieses Thema mal sauber aufgerollt, wirklich nochmal die Basics geklärt, die Begriffe von Experten erläutert und das Ganze wird es eben demnächst auch als Hörbuch geben. Und durch diesen, ja, ich sag mal, leicht comichaften Aspekt, den das Ganze hat, bekommt man diese Informationen natürlich, die teils auch etwas komplexer werden können, sehr schön vermittelt und das eben auch, ich sag mal, fast schon kindgerecht Mundart zubereitet, sodass du es wirklich jedem in die Hand geben kannst und er sich das raussuchen kann, was für ihn eigentlich relevant ist. Was hat dir denn am besten an der Folge gefallen, Alex? Das war ja die letzte, die ich aufgenommen habe.
Ja, spannend. Eigentlich das grundsätzliche Thema, die Einfachheit, wie er das quasi nahe bringt und nochmal diesen Kommunikationsfaktor reinbringt. Das ist quasi auch so der Tenor. Ich bin da bei dir, dass wir die Kommunikation als dauerhaften Punkt in allen Folgen eigentlich haben. Na, also sprich, mal mehr, mal weniger natürlich als Schwerpunkt, aber wie wird kommuniziert, wie kann man digitale Transformationen, Technologie mit reinbringen, ne? Das ist sicherlich eins der wichtigsten Themen überall, die noch mitspielen. Das ist quasi wie das Transportmedium dafür, damit man das umsetzen kann. Und das fand ich beim David Kaselow auch entsprechend natürlich auch super, weil er ein Buch hatte, sehr plakativ, einfacher Einstieg, ein paar coole Stories reingebracht hat und der David auch als Typ her, kann man auf LinkedIn entsprechend auch mal anschreiben, offen ist für die Diskussion, für den Diskurs und natürlich möchte, dass jeder die IT für sich verwendet, ohne Hürden und natürlich einen schönen Einstieg hat. Also deswegen, das fand ich eigentlich am besten. Und das zeigt auch die Folge sehr, sehr gut, die dann da zu hören ist. Wir wollen als Beispiel vielleicht auch nochmal dahingehend highlighten, was so nächstes Jahr dann noch interessant sein könnte. Können wir ein paar Sachen verraten für nächstes Jahr? Dürfen wir was verraten? Bezüglich Podcast erstmal?
Können wir sehr gerne. Du greifst natürlich schon ein bisschen vorweg. Ich nutze erst nochmal die Gunst der Stunde, mich bei allen Gästen zu bedanken, bei allen Zuhörerinnen, Zuhörern, jeden, der uns da draußen auch
selbstverständlich
folgt. Selbstverständlich. Ihr kennt den ganzen Kram. Klickt bitte das Abo, klickt die Glocke weg, was weiß ich, ne? Alles, was man da so Schönes machen kann, folgt uns gerne. Ja, und du sagst es, wir können natürlich einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr geben. Wir haben schon wirklich eine schöne Auswahl an Personen wieder dabei. Viele haben sich auch proaktiv bei uns gemeldet. Alex, du hast es vorhin gesagt, jederzeit gerne auch über LinkedIn. Wir sind da immer gesprächsbereit, wenn ihr ein tolles Thema habt. Nehmt es einfach, kommt auf uns zu, habt keine Angst, ne? Wir sind auch ganz normale Menschen. Und ich kann euch jetzt schon verraten, es wird auch da wieder in die Richtung Digitales gehen. Wir haben auch die eine oder andere Technik dabei. Ich verrate es jetzt einfach schon mal. Ich freue mich besonders auf ein Startup des Jahres. Name wird noch nicht genannt, aber die dürfen eine ganz spezielle Technik nochmal mit uns durchgehen. Wir haben auch jemanden dabei, der spricht über das sogenannte Liquid Sales. Wir haben aber auch einen absoluten Experten für KI dabei, der das Ganze auch ein bisschen kritischer betrachtet. Und ich glaube, da wird für jeden da draußen das eine oder andere Thema dabei sein. Und für mich bleibt es auch so ein kleines Herzensthema und ich freue mich da einfach ganz besonders über alles, was da kommt, über alles, was gewesen ist. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, auch die Weihnachtszeit, soll ein bisschen besinnlich werden und ich glaube, da ist es auch Zeit, einfach wirklich nochmal von Herzen ein Dankeschön an alle zu sagen. Vielen herzlichen Dank.
Genau, auch von mir, danke an alle Zuhörer, danke natürlich an die Menschen, die die Abos nutzen und natürlich uns dauerhaft hören. Um uns die Treue halten. Das ist nicht selbstverständlich, das wissen wir auch dahingehend. Und wir freuen uns einfach, so tolle Themen machen zu können. Es wird auch ab und zu sicherlich nochmal ein Thema geben aus dem Bereich unserer primären Punkte, wie IT Asset Management, vielleicht Software und Lizenzen, das wird man dann noch sehen. Das schauen wir gerade auch nach passenden Gästen, um das auch nochmal inhaltlich zu befüllen. Und für uns ist es das Wichtigste einfach, dass ihr Spaß an den Themen habt und gebt uns Feedback. Und dann können wir da quasi weiter mit reingehen. Hast du noch was Schönes? Ja, ist ja Weihnachten, habe ich gehört.
Ja, es ist zwar noch ein bisschen, wir sind ein paar Stunden zu früh, aber Alex, ne? Es ist auch Zeit des Beschenkens. Ich habe da noch eine Kleinigkeit vorbereitet.
Ich will nur sagen, es ist nicht jetzt wirklich primär abgesprochen. Es gibt intern bei uns, will ich nur sagen, das Wissen, dass es da Auszeichnungen geben könnte. Der Alex wird das jetzt quasi wahrscheinlich auspacken. Ich bin sehr gespannt. Also ich weiß von nichts.
Wie du es gesagt hast, ne? Auch dieses Jahr werden wir wieder ganz reich beschenkt, selbst als Unternehmen. Wir sprechen ja gefühlt eigentlich nie drüber. Komm, mach ganz kurz. Inventory 360, unser Kernprodukt. Was ist es, was kann es?
Ja, also ist ein IT-Asset-Management-Produkt, also eine Inventarverwaltung auf Deutsch, um Gegenstände jeder Art, Software, Lizenzen, Verträge zu verwalten, den Lifecycle zu verwalten von ich kaufe etwas über die Inventarisierung, die Bestellung, die Wartung, bis irgendwann der Gegenstand das Unternehmen verlässt. Dafür bieten wir ein Produkt an, die Verwaltung dessen, die auch für Kosten und sonstige Dinge. Und haben da vielfach übergreifend über alle möglichen Branchen Kunden, die quasi ihr gesamtes Inventar damit managen, mit Mitarbeitern inkludiert. Normale Mitarbeiter aus der IT-Abteilung, aus dem Einkauf, Beschaffung etc. Und damit verdienen wir unsere Brötchen. Das ist quasi unser Brot- und Buttergeschäft, wie wir immer sagen. Und wir kriegen ja mit, entsprechend wie die Feedbacks sind natürlich. Aber am besten ist immer natürlich eine Auszeichnung und Bewertung dann, die auf Kundenfeedback beruht. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich bin nicht sicher, was mich erwartet deswegen.
Genau, wie du es gesagt hast, wir haben ja auch einen sehr weihnachtlichen Ansatz. Wir bringen Leute zusammen, wir wollen denen auch helfen, denen es nicht so gut geht. Ne? Das läuft ja alles mit rein, Über- und Unterlizenzierung, wo kann man Geld sparen. Und das Tolle ist, all das spiegelt sich aus der Community wieder zurück. Deshalb auch an der Stelle nochmal vielen Dank für jeden, der natürlich unser Tool nutzt. Und jetzt halte ich fest, die folgenden Auszeichnungen dürfen wir im neuesten Jahr dann auch wirklich mit uns, mit unserem Tool verwenden. Chip.de hat uns ausgezeichnet in der Chip-Studie als Leading Software 2026. Aber das ist nicht alles. Wir haben auch im Pur-Rating von TechConsult, einer Heise-Tochter, die IT-Operations 2026 gewonnen. Da schimpfen wir uns dann ab sofort den Champion unter Software Asset und License Management. Gartner zeichnet uns aus als Capterra 2026 Best Of. Bei GetApp sind wir Category Leaders, bei Software Advice gehören wir zu den Frontrunners, bei Capterra sind wir ebenfalls im Best Value und bei Trusted unter sehr gut. Ich denke, das sind doch schöne Dinge, mit denen kann man 2026 dann ordentlich starten und dann mal richtig Fahrt aufnehmen.
Danke nochmal an unsere Kunden, an Interessenten, an, auch natürlich an die Mitarbeiter intern an und bei uns. Das sind Auszeichnungen, bin ich jetzt ganz überrascht, gerade über die Auszeichnung speziell von der Heise-Gruppe. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, weil wir da auch in einem harten Wettbewerb natürlich sind mit anderen Anbietern und der Markt natürlich wie aufgrund der Rahmenbedingungen, auch anderen Themen, nicht einfach ist. Und deswegen ist so eine Auszeichnung doppelt für uns wertvoll, alleine als Anerkennung, aber auch als Ansporn für unsere Zukunft. Und auch da im Rahmen des Podcasts daher natürlich das weiter zu nutzen als Energie, als Treibstoff für tolle neue Themen in Zukunft natürlich. Und auch da, ne, vielleicht als finaler Punkt noch, möchte ich mich natürlich auch beim Alex bedanken. Ne, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Danke, dass du da auch immer die Folgen entsprechend da aufnimmst, die Themen reinholst. Gäste, man sieht vieles ja nicht, ne, was der Aufwand, der in der Vorproduktion steckt. Und da möchte ich einfach nochmal ein Danke auch an dich ausrichten und hoffe, es macht dir genauso viel Spaß, nicht die Folgen mit mir, sondern mit unseren Gästen. Und ja, dass wir einfach da zusammen coole weitere Folgen aufnehmen und damit ja unsere Zuhörer, aber auch unsere Kunden und unsere internen Mitarbeiter mit Insights erfüllen dürfen.
Ja. Ja, vielen lieben Dank, Alex. Man sieht natürlich den Großteil nicht, die Partys, das Geld, die Musik, ne? Das ist klar, das ganze Rockstar-Leben hinter so einem Podcast.
Selbstverständlich, danke.
Das last but not least, vielen Dank auch an dich, vielen Dank an das gesamte Team von der NTech Systems, dass ihr das ermöglicht. Vielen Dank an alle unsere Gäste, vielen Dank an alle, die uns hören, jeder, der uns gehört hat, jeder Einzelne. Wie vorhin gesagt, alle Personen hauen wir selbstverständlich in die Shownotes. Und last but not least, habt alle eine wunderschöne Weihnachtszeit im Kreise eurer Liebsten. Genießt die Zeit, Frieden für alle, für die ganze Welt, dass der Baum reich beschenkt ist. Guten Rutsch, tut euch nicht zu sehr weh. Und dann hören wir uns alle Anfang 2026 wieder.
Vielen Dank, macht's gut, tschüss, tschüss.